Ich nutze diese Podcast-Aufzeichnung jetzt frecherweise auch als kleine Kaffeepause. Noch ein Schlückchen Hafermilch. So, perfekt. Oder wie man in Island sagen würde, Kaffee-Timmy. Das heißt übersetzt so viel wie Kaffeezeit. Und tatsächlich, also Kaffee ist in Island schon sowas wie das inoffizielle Nationalgetränk. Und wenn man so ein paar Sachen weiß, dann bekommt man den Kaffee vor Ort sogar kostenlos. So, das erzähle ich dir aber alles gleich. Vorher begrüße ich dich jetzt erstmal ordentlich. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Mein Name ist Kira, hallo, und nur ganz kurz zur Info, das hier, das ist bereits Teil 2. Also, falls du es noch nicht getan hast, würde ich dir empfehlen, mit der ersten Island-Folge, also Island Teil 1, zu starten. Die habe ich bereits vor ein paar Tagen veröffentlicht. Falls du das eh schon getan hast, schön, dass du wieder da bist. Und nur noch mal kurz, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Zusammen mit meinem Freund Gregor war ich ja 2 Wochen lang mit dem Camper in Island unterwegs. Und was wir da erlebt haben, was wir da gelernt haben über die Natur, über die Isländer und Isländerinnen, darum wird es heute gehen. Let's go! Ach, yummy. Kaffeezeit, da sind wir stehen geblieben. Das Besondere an Island und seiner großen Kaffeeliebe ist nämlich, die stehen total auf Filterkaffee. Also Filterkaffee ist immer die erste und die beliebteste und meistens auch die günstigste Option. Teilweise werden auch andere Kaffeevariationen angeboten. Also wenn du jetzt unbedingt einen Cappuccino trinken willst, wirst du den da auch irgendwie bekommen. Aber wir waren tatsächlich auch an einigen Orten, da gab es eben ausschließlich Filterkaffee. Und eine Situation, die hat sich mir wirklich eingebrannt. Also, in den 2 Wochen Island waren wir bloß ein einziges Mal essen. Ich habe ja in der ersten Folge schon erzählt, Island ist ein extrem teures Reiseland und auch Essen gehen ist wirklich teuer. Zumal wir jetzt auch zum Campen da waren und uns das irgendwie Spaß macht, dann auf der kleinen Campingküche da irgendwelche Gerichte zu kredenzen. Jedenfalls haben wir gesagt, einmal essen gehen müssen wir aber auf jeden Fall. Und dafür haben wir uns einen kleinen Ort ganz oben im Norden ausgesucht. Die zweitgrößte Stadt neben Reykjavik und nennt sich Akureyri. So, ich habe geübt. Jedenfalls, wir sind losgestiefelt und es war einfach alles ausgebucht. Also wir hatten vorab nicht reserviert, weil wir da auch nicht mit gerechnet haben. Ja, und haben dann letztlich an einem einzigen Ort den allerletzten Sitzplatz angeboten bekommen. Naja, und das war ein sehr schicker Laden, der ausschließlich 8-Gänge-Menüs angeboten hat. Wir haben uns kurz in die Augen geguckt, ich glaube 2 Sekunden nachgedacht und beide genickt und gesagt, komm, das will das Schicksal jetzt so, das gönnen wir uns jetzt. Und ich sag euch, es war wirklich fantastisches Essen. Ich werde wahrscheinlich nie wieder so gut essen. Jedenfalls, es kam dann der 8. Gang, das war der Dessertgang. Es gab so einen traditionell isländischen Gebäckzopf, nenne ich ihn jetzt mal, ganz frisch gebacken. Ja, und die Kellnerin fragt uns was. Möchtet ihr noch einen Filterkaffee dazu? Und das finde ich, also es hat sich eingebrannt, weil also wenn du in einem 8-Gänge-Menü-Restaurant einen Filterkaffee angeboten bekommst, dann muss dieses Land Filterkaffee schon wirklich sehr lieben. Für mich, muss ich sagen, ist das perfekt. Ich liebe Filterkaffee. Naja, jedenfalls wollte ich euch ja noch erzählen, wie man jetzt einen kostenlosen bekommt. Streng genommen bekommt man den 2. kostenlos. Also es gibt wirklich fast überall auf der Insel die Free-Refill-Regel. Also einmal kostenlos nachfüllen ist im Preis mit drin. Und das gilt auch wirklich fast überall, also an Tankstellen, in Cafés, in Restaurants. Da könnt ihr dann entweder einfach nochmal zur Theke gehen und fragen, ob ihr einen 2. bekommt. Oft steht aber auch einfach eine große Kanne rum, da darf man sich dann selber bedienen. Ja, man muss es nur eben wissen, ne? Ihr Lieben, wir müssen über Islandpferde sprechen. Und Moment, bevor du jetzt sagst, Pferde interessieren dich nicht, ich verspreche dir, es ist wirklich interessant und ich mache auch schnell. Islandpferde sind neben Schafen die Tiere, die ihr wirklich überall auf der Insel seht. Also die prägen richtig das Landschaftsbild. Oft stehen sie in großen Herden, sind wunderschön gemustert. Besonders toll finde ich diese braun-blond gefleckten, die hat man auch immer mal wieder dazwischen. Also wirklich ein richtig schöner Anblick. Die haben ja häufig auch diese dichte, zottelige Mähne, die noch irgendwie im Wind weht. Die haben dieses dicke Fell, das sind so richtig robuste Tiere, die stehen im Wind und es macht ihnen gar nichts aus. Einfach ein toller Anblick. So, genug geschwärmt, jetzt wird's ein bisschen verrückt. Rund um diese Islandpferde gibt's nämlich extrem strenge Gesetze. Also, ich stelle euch mal 2 vor. Erstens, es dürfen keine anderen Pferde auf die Insel gebracht werden. Sprich, auf Island gibt es auch nur ausschließlich Islandpferde. Und zweitens, ein Islandpferd, was einmal die Insel verlassen hat, darf nie wieder zurückkommen. Warum ist das so? Also es hat damit zu tun, dass Island ja sehr, sehr isoliert liegt. Ne? Guckt man sich das auf der Landkarte an, dann liegt diese Insel irgendwo im Nirgendwo im Atlantik, hat auch keinen direkten Kontakt zu anderen Ländern, ist halt eine Insel. So. Und diese super isolierte Lage hat jetzt aber zur Folge, dass es einfach ganz viele Pferdekrankheiten, Keime, Erreger, die es so in der restlichen Welt gibt, auf Island nicht gibt. Sprich, bei einer Ansteckung hätten die Islandpferde überhaupt keine Immunität dagegen. Die sind ja in ihrem ganzen Leben noch nie mit diesen Keimen und Erregern in Kontakt gekommen. Also wird per Gesetz einfach alles verboten, was irgendwie dazu führt, dass nicht isländische Pferdekeime und Krankheiten ins Land eingeschleppt werden. Ich habe gelesen, es ist sogar verboten, gebrauchte Reitausrüstung aus dem Ausland mit ins Land zu bringen. Rein theoretisch kann man die wohl von offizieller Stelle desinfizieren lassen, dann geht das irgendwie. Aber per se ist das erstmal nicht erlaubt. So, abschließend jetzt noch ein letzter Punkt. Diese ganze Isolation der Islandpferde hat jetzt dazu geführt, dass sich die Rasse über 1000 Jahre hinweg fast gar nicht verändert hat. Also heute gelten Islandpferde wirklich als eine der reinsten und widerstandsfähigsten Pferderassen der Welt. Also der ganze Körper, das ganze Immunsystem ist einfach perfekt an Island angepasst. Und allein deswegen schon möchte man auch nicht, dass die mit anderen Pferderassen gekreuzt werden. Weil das kann ja eigentlich nur ein Downgrade werden, ne? Die können ja nur schwächer werden, wenn sie jetzt schon solche Maschinen sind. Nein, verzeiht mir, ich bin keine Pferdeexpertin. Vielleicht hätte das jemand anderes auch besser erklärt. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Und wir galoppieren jetzt aber mal weiter zum nächsten Thema. Let's go. Habt ihr gerade mal die isländische Flagge vor Augen? Das ist ja dieser blaue Untergrund, darauf ist ein weißes Kreuz und in diesem weißen Kreuz nochmal ein schmaleres rotes Kreuz. Und krass, mir fällt gerade mal auf, das ist eigentlich original die norwegische Flagge, nur dass die Farben umgedreht sind. Aber okay, darum geht's jetzt nicht. Jedenfalls haben die Farben der isländischen Flagge auch eine Bedeutung. Das Blau steht für den Atlantischen Ozean und den blauen Himmel, das Weiß steht für die Gletscher und das Rot steht für Feuer, also für vulkanische Aktivität. Ja, und warum erzähle ich euch das alles? Weil ich eigentlich nur eine Überleitung brauchte, um jetzt über Vulkane zu sprechen. Vulkane gleich Feuer. Und wenn auch du das Feuer in meinem Herzen entfachen möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung da lassen könntest. In Form von Sternen, in Form von Daumen. Ich nehme alles. Völlig egal. Kommt so ein bisschen auf die App an, in der du gerade hörst. Tausend Dank. Und wenn es gerade nicht passt, auch nicht schlimm. Dann jetzt mal feuerfrei für die Vulkane. Island ist die größte Vulkaninsel der Welt. Wusste ich auch noch nicht. Also Island ist als Insel quasi erst durch Vulkanausbrüche entstanden. Kein Ort auf der ganzen Welt ist vulkanisch aktiver. Insgesamt gibt es 130 Vulkane auf der Insel, 31 davon sind immer noch aktiv. Wobei, also ich finde, aktiv klingt immer sehr brisant. Das braucht eine kleine Ergänzung. Ein Vulkan gilt dann als aktiv, wenn er innerhalb der letzten 10.000 Jahre seinen letzten Ausbruch hatte. Also viele der Vulkane gelten daher gerade auch einfach nur als schlafend. Aber klar, auch jetzt kommt es immer mal wieder auf Island zu Vulkanausbrüchen. Das hat zur Folge, dass wirklich ein Großteil von Island mit Lavafeldern bedeckt ist. Einige davon sind noch super jung. Also wir waren auf Feldern aus den 80er Jahren. Wir waren aber auch auf einem ganz, ganz frischen. Das jüngste war von 2021, was wir jetzt besucht haben. Und man spricht in diesem Zusammenhang auch von ganz jungem Boden. Also in diesem Fall ist der Boden da ja wirklich erst 3 Jahre alt. Und das hat so ein paar Besonderheiten. Ich habe euch vor Ort mal eine Tonaufnahme gemacht. Und was so ein Lavafeldspaziergang auch zum Erlebnis macht, diese frischen Lavasteine, die sind ja fast so ein bisschen porös. Also man sieht, dass da ganz viel Luft drin eingeschlossen ist und deswegen kann ich jetzt zum Beispiel hier auf so einen riesengroßen Brocken mit einer Hand hochheben. Könnte ich aus normalem Stein niemals, nicht mal mit 2 Händen hochheben. Und wenn man die so ein bisschen aneinander haut, finde ich, klingen die fast, als wären die aus Ton. Sehen aus wie Steine, klingen aber so. Also wisst ihr, was ich meine? Irgendwie würden Steine eigentlich anders klingen. Und so ein Lavafeldspaziergang, der macht wirklich Spaß. Also das ist so eine schöne Nachmittagsbeschäftigung. Man kann da rumlaufen, man kann ultra viel entdecken. Also du siehst häufig noch ganz genau, wie sich die flüssige Lava ihren Weg gebahnt hat. An einigen Stellen dampft und qualmt es noch ein bisschen. Ich habe eine Stelle gefunden, da war der Boden sogar noch relativ warm. was auch mit Geothermalquellen zu tun haben kann, ne? Das kann immer verschiedene Ursachen haben. Ja, nichtsdestotrotz, einen Warnhinweis habe ich an dieser Stelle noch. Ich habe vor einem sehr jungen Feld eine Warntafel gefunden, da stand drauf, dass bis heute immer noch giftige Gase aus dem Boden kommen können. Ich habe mal recherchiert. Das ist dann sowas wie Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid, Schwefeldioxid, also alles keine guten Sachen. Und ich glaube, wenn man jetzt gesund ist und da auch mal nur kurzzeitig ist, dann macht dem Körper das nicht so viel aus. Hoffe ich. Ich hoffe, es wäre sonst verboten. Aber gerade schwache Personen, kranke Personen, Menschen mit Atemwegsproblemen, Kinder, ne, da sollte man dann vielleicht nochmal abwägen, ob das dann das Richtige ist. Ich bin keine Expertin. Ihr habt es jetzt mal gehört und ja, könnt das für euch selber entscheiden. Dieses ganze Vulkanthema hat aber noch einen zweiten Aspekt, den ich vielleicht sogar noch spannender finde. Es gibt auf Island rund 25 sogenannte Geothermalfelder und die sind wirklich super faszinierend. Also du hast da spuckende Geysire, du hast da unzählige heiße Quellen, in denen man auch ganzjährig baden kann. Man nennt die auch Hotpots. Und in den meisten Geothermalregionen kannst du dich auch einfach frei bewegen. Das ist echt schön. Die haben damit so Holzstegen eine Art Labyrinth erstellt. Das ist ganz weit verästelt. Mal führt es dich über eine kleine Bergkuppe. Ja, und das macht Spaß und ist auch wichtig, dass es diese Holzstege gibt, weil der Boden teilweise einfach kochend heißes Wasser beinhaltet. Da könntest du nicht einfach so rumrennen. Das wäre echt gefährlich. Und dann läufst du da rum und du hast immer mal wieder diese spuckenden Geysire. Und dann ist einfach wie so ein natürlicher Wasserpool da mit kochendem Wasser. Also einfach der Boden kocht. Unglaublich. Es qualmt natürlich durch die Hitze und das Wasser, die da aufeinandertreffen. Es stinkt. Ja, auch das gehört zur Wahrheit. Es riecht wirklich unangenehm. Also es ist so ein Schwefeleiergeruch in der Luft. Und ich würde sagen, Eier, die vielleicht schon so 2 Wochen über dem Verfallsdatum sind. Und das ist so ein starker Geruch, das riechst du teilweise sogar durch die geschlossene Fensterscheibe im Auto. Na gut, jedenfalls habe ich euch mal so einen kleinen Soundbite mitgebracht, wie das klingt, wenn das Wasser im Boden kocht. Ja, wenn das so stark kocht und blubbert, dann kann man da drin natürlich jetzt nicht schwimmen. Aber du hast in diesen Gebieten eben häufig auch ganz normale kalte Flüsse. Und wenn dieses heiße Wasser dann auf das kalte Flusswasser trifft, dann entstehen eben sehr angenehme Temperaturen. Also wir waren in einem Gebiet, da hätte man sich theoretisch einfach so in den warmen, lauwarmen Fluss legen können. Manchmal, da staut sich dieses warme Wasser auch irgendwo an und dann hast du wirklich wie so ein natürliches Schwimmbecken, in das du dich reinsetzen kannst. Manchmal hat der Mensch auch ein bisschen mitgeholfen. Da werden dann so natürlich aussehende Becken geformt aus irgendeinem Material und da wird dann auf der einen Seite das heiße Wasser reingeführt, auf der anderen Seite das kalte Flusswasser. Also das ist am Ende dann auch immer noch natürlich, aber der Mensch hat so ein bisschen mitgeholfen. Und jetzt kommt ein super Hack, den habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern der kommt von Gregor. Der hatte nämlich die Idee, weil man manchmal vor der Situation steht, dass man nicht so richtig weiß, wie warm ist das Wasser denn jetzt da? Ist das immer noch so, dass man sich verbrennt oder ist es vielleicht zu kalt, dass man doch einfach mal ein Steak-Thermostat mitnehmen könnte? Das hält man dann da rein und hat die genaue Temperatur und weiß, ob man da baden kann. Ganz ehrlich, Gregor, ich finde es richtig genial. Ich hoffe, ihr feiert das auch genauso wie ich. Naja, wie auch immer. Also, wenn ihr mögt, könntet ihr an dieser Stelle jetzt übrigens wunderbar mal ganz kurz bei mir auf Instagram vorbeischauen. Unter Schlendern und Reisen findet ihr mich da. Und ich habe zu diesen Geothermalfeldern so ein bisschen was gepostet. Also einfach mal so ein paar Eindrücke, dass man sieht, wie es da aussieht, wie so eine heiße Quelle aussieht, wie das blubbert und so. Guckt euch das gerne kurz an und kommt dann sehr gerne wieder zurück. Ich warte hier auf euch. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Diese geothermischen Felder, die sind jetzt nicht nur schön zum Spazierengehen und Baden, sondern auch wirklich sehr sinnvoll für Island. Man kann mit denen nämlich Energie gewinnen. Und zwar mit Hilfe von sogenannten Geothermiekraftwerken. Ja, da kannst du Strom erzeugen und auch Wärme. Also 90% der Haushalte in Island werden durch diese Kraftwerke mit Wärme versorgt. Und jetzt aufgepasst, ich habe einen richtig schönen Unternehmungstipp für euch. Hat auch was mit der geothermalen Wärme zu tun. Sagen wir es mal so, in Island hat man ja relativ viele tolle Naturerlebnisse. Ich finde, da tut es ab und zu auch mal gut, ein bisschen Menschenkontakt zu haben. Also, in Island gibt es richtig viele Gewächshäuser. Hätte ich vorab so überhaupt nicht erwartet. Die Erdwärme wird da quasi genutzt, um lokales Obst und Gemüse anzubauen. Und das hat sich an einigen Stellen, würde ich sagen, fast schon zu einer touristischen Attraktion entwickelt. Zu diesen Gewächshäusern gehören ganz oft nämlich auch kleine Restaurants. Da werden dann Gerichte mit den eigenen Erzeugnissen angeboten. Es gibt auch oft noch einen kleinen Shop, da kannst du die Produkte dann auch noch roh kaufen. Und wir waren zum Beispiel bei einem Tomatenbetrieb. Da gab es eine ganz tolle selbstgemachte Tomatensuppe. Und die Restauranttische, die standen auch wirklich mitten im Gewächshaus. Das war total schön, eine richtig schöne Atmosphäre. Wir haben da jetzt nicht gegessen, wir sind aber mal reingelaufen, haben uns dann noch so halb in eine Führung reingesneakt, weil auch die wurde da angeboten. Also du wurdest dann von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin einmal durch dieses Gewächshaus geführt, dir wurde vieles erklärt. Es war eine richtig schöne Wärme da drin. Die Tomaten brauchen ja Wärme, um wachsen zu können. Und es roch ganz gut. Und dann wurde uns noch erklärt, dass neben der Erdwärme auch noch Gletscherwasser genutzt wurde für die Bewässerung. Also es war wirklich eine sehr lokale Tomate, die da angepflanzt wurde. Und falls jetzt jemand unter euch ist, der sagt, ich mag doch gar keine Tomaten, soll es ja geben, habe ich mir sagen lassen. Dann haben wir etwas sehr Ähnliches auch mit Pilzen entdeckt. Also es war ein Pilzgewächshaus mit anschließendem Pilzrestaurant. Egal jetzt, ob Tomaten oder Pilze, ich finde es einfach so ein richtig schönes, kleines, nettes Urlaubsevent für zwischendrin. Und 100% Island, ne? Also lokaler könnt ihr nicht essen. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Lebensmittel sind, dann habe ich eine kleine Anekdote für euch. Also Folgendes ist passiert. Am Tag, als wir angekommen sind, waren wir zuerst im Supermarkt einkaufen, haben uns so ein bisschen mit den Basics eingedeckt und sind dann irgendwann abends am Campingplatz angekommen. So, und dann ist mir da aufgefallen, Mist, wir haben zwar super viele Softdrinks, aber überhaupt kein normales Wasser zum Trinken gekauft. Okay, also bin ich losgestapft. Ich wusste nämlich, an einem Campingplatz gibt es noch so einen kleinen Laden, der bestand auch irgendwie nur aus einem Regal und zwei Kühlschränken. Gut, da stand eine Frau, ich habe sie gefragt, Entschuldigung, haben Sie zufällig auch Wasser, was ich hier kaufen kann? Und ich glaube, ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie so ungläubig angeguckt. Also sie war wirklich sehr irritiert und hat dann kurz nachgedacht und mit ihrem Finger auf den nahegelegenen Wasserhahn gezeigt. Ich solle doch bitte da meine Flasche auffüllen. Also, was ich damit sagen will, auf Island kauft man kein Wasser. Das ist ein wirkliches No-Go. Das macht auch kein Mensch. Denn das Wasser, was aus dem Hahn kommt, das hat eine absolute Premium-Qualität. Viele Leute sagen sogar, Island hätte das sauberste Leitungswasser der Welt. Ja, und tatsächlich, das schmeckt einfach nur super. Es hat so einen ganz weichen Geschmack. Man hat irgendwie das Gefühl, man tut seinem Körper was Gutes. Und bei den hohen Preisen in Island ist es doch dann auch mal schön, wenn man irgendwo sparen kann. Also am Wasser und am Kaffee. Super. Und das Witzige ist, wir mussten dann irgendwann im Supermarkt doch mal Wasser kaufen, weil wir Sprudelwasser haben wollten. Ich glaube, für irgendeinen Drink oder so. Und es gab original eine Sorte. Eine einzige Sorte. Jetzt überlegt mal bei uns im deutschen Supermarkt, wie viele Sorten Sprudelwasser es da gibt. Da gab es eben diese eine. Die haben wir dann auch genommen. Wenn wir jetzt schon thematisch im Supermarkt sind, dann bleiben wir da doch auch noch einen kurzen kleinen Moment. Ich habe mir hier für euch so eine kleine Liste gemacht mit Besonderheiten im isländischen Supermarkt. Ich muss sagen, ich liebe es ja grundsätzlich, in anderen Ländern in den Supermarkt zu gehen, also auch in Island. Erstens, euch wird sehr schnell auffallen, dass die meisten Produkte eine ausländische, also eine nicht isländische Beschriftung haben. Vieles kommt aus Norwegen, aus Schweden. Wir haben sogar Saft aus Deutschland gesehen. Also da stand einfach knallhart Johannisbeersaft auf der Verpackung. Und das hat auch einen Grund. Also Island ist ja ein sehr kleines Volk. Da leben rund 350.000 Menschen. Da bin ich in der ersten Folge schon drauf eingegangen. Und dementsprechend lohnt sich das für viele Lebensmittelhersteller einfach nicht, eine eigene isländische Verpackung herzustellen. Und weil auf den meisten Verpackungen ja eh zusätzlich immer alles auch nochmal auf Englisch steht und die meisten Menschen in Island ein hervorragendes Englisch sprechen, allein schon um Filme gucken zu können, wird ja auch nicht auf Isländisch synchronisiert, nimmt man dann einfach die Verpackungen aus anderen Supermärkten, aus anderen Ländern. Ja, und da kommt es halt dann eben zu diesem Sammelsurium, was man da im isländischen Supermarkt vorfindet. So, was steht hier noch? Ach ja, Kühlregale sind auch eine eigene Nummer. Kühlregale haben wir ehrlich gesagt kaum gesehen. Es gibt fast immer ganze Kühlräume. Also du gehst dann einfach in einen Raum, der ist super kalt und da liegen die Produkte einfach aus. Sprich, immer schöne Jacke mitnehmen. Ansonsten, Skyr. Sagt euch bestimmt was. Das ist ja dieses isländische Pendant zum Joghurt. Gibt es ja teilweise auch schon bei uns in Deutschland. Und das findet ihr wirklich in sämtlichen Variationen, in allen Geschmacksrichtungen. Das gibt es auch noch als Eis. Ich glaube, ich habe es mal als Bodylotion gesehen, also mit Skyr-Geruch dann wahrscheinlich. Und ich habe mal eben geguckt, wo jetzt genau der Unterschied zum Joghurt liegt. Also es ist säuerlicher als Joghurt, fester als Joghurt, hat mehr Proteine und weniger Fett als Joghurt. Als nächstes steht hier Alkohol. Auch spannend. Also in normalen Supermärkten dürfen eigentlich fast gar keine alkoholischen Getränke verkauft werden. Also der maximale Alkoholgehalt liegt bei 2,25%. Ne, da fällt ja eigentlich fast alles raus. Also für Wein, für stärkeres Bier, für Schnaps müsst ihr in spezielle Spirituosenläden gehen. Die nennen sich Vinbudin. So schreibt man es zumindest. Man spricht es sehr wahrscheinlich anders aus. Und die sind, und das finde ich irgendwie zumindest bemerkenswert, staatlich betrieben. Ja, und wenn man das jetzt nicht weiß, dann kauft man vielleicht auch mal aus Versehen alkoholfreies Bier, obwohl man eigentlich Bier kaufen wollte. Ja, ist uns passiert. Aber ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht. Also ich habe nicht viel Erfahrung mit alkoholfreiem Bier, weil ich dann, glaube ich, immer eher eine Limo nehmen würde, wenn ich keinen Alkohol trinken will. War auf jeden Fall sehr gut. Ich habe gar keinen Unterschied geschmeckt. Und es muss ja auch nicht immer Alkohol sein. So, und jetzt geht's weiter. Ah ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Es gibt diese eine Supermarktkette, die nennt sich Bonus und behauptet von sich selbst, die günstigste Lebensmittelkette in ganz Island zu sein. Und falls ihr jetzt irgendwie low budget unterwegs seid oder so, dann könnte das vielleicht ein hilfreicher Hinweis für euch sein. Sobald ihr auf Island seid, werdet ihr relativ schnell merken, dass ultra viele Leute die gleiche Art von Strickpullover tragen. Also wirklich, den seht ihr auf den Straßen, in kleinen Geschäften wird der verkauft. Ich habe sogar einmal gesehen, dass der an der Tankstelle angeboten wurde, hat aber trotzdem irgendwie 200 € gekostet, umgerechnet. Und den tragen Einheimische, der ist aber auch sehr beliebt bei den Touris als Urlaubssouvenir, Mitbringsel oder um ihn selber zu tragen. Und dieser Strickpulli, der hat auch einen eigenen Namen, der nennt sich Lopapacer. Und wenn man so will, dann ist das der isländische Nationalpullover. Ihr habt ihn auch bestimmt schon mal gesehen. Also es ist so ein ganz dicker, robuster, schwerer Pulli. Wenn man den in den Händen hält, merkt man richtig, der hat Gewicht. Der ist aus isländischer Schafswolle hergestellt und deswegen so super robust. Und ich habe jetzt sogar gelesen, sogar wasserabweisend. Wow. Von den Mustern sind das meistens so geometrische Muster. Am Hals und an den Ärmeln hat man häufig so kreisförmige, gezackte Muster. Und das Spannende sind jetzt die Farben. Die erinnern nämlich total an die isländische Natur. Also ich bin mir sicher, daran hat man sich auch angelehnt. Also du findest die gleichen Grüntöne, die du auch in den Bodenflechten findest. Orangetöne von den herbstlichen Lerchen. Und der Farbverlauf in diesen Pullis sieht tatsächlich oft genauso aus wie der Farbverlauf in den Bergen. Vor allem, wenn es verschneit ist, dann hast du oben so was Helles, dann wird das so ein bisschen grauer und unten geht's ins Grün-Rost-Braunfarbene. Total schön. Und als ich das dann irgendwann gecheckt habe, habe ich auf unserem Roadtrip auch die ganze Zeit immer gesagt, oh, ich will einen Pulli, der genauso aussieht wie der Berg da hinten. Ja, also ich habe irgendwann überall nur noch Strickmode gesehen und das führte leider dazu, dass ich am Ende gar keinen Pulli mitgenommen habe, weil genau das Muster von dem Berg da hinten habe ich dann natürlich nicht gefunden. Aber es war irgendwie cool, also es ist so eine schöne Verstrickung zwischen Kultur und Natur, die man da in diesem Pullover geschaffen hat. Kurz vor Schluss habe ich noch einen kleinen Knaller für euch. Das war so ein Thema, da bin ich durch Zufall drauf gestoßen im Internet, habe so einen Halbsatz gelesen und war schon so, habe mich ein bisschen tiefer eingelesen und war echt die ganze Zeit so, was? Und wie, das auch noch? Das gibt's ja nicht. Ich spanne euch nicht weiter auf die Folter. Es geht um die Isländer und ihr Verhältnis zu ihren Namen. Man muss nämlich dazu sagen, es gibt kaum ein anderes Land, was das Namensrecht so streng geregelt hat wie Island. Also aus deutscher Perspektive ist es wirklich ultra streng. Irgendwie scheint es den Isländern und Isländerinnen nämlich wichtig zu sein, dass man den Kindern einen alltagstauglichen Namen mit an die Hand gibt. Es gibt eine offizielle Liste, staatlich offizielle Liste mit erlaubten Namen. Und diese Namen müssen auch bestimmte Regularien erfüllen. Die dürfen nicht mit C, nicht mit W, nicht mit Z anfangen. Ein Name muss ordentlich zu deklinieren sein. Und es gibt tatsächlich ein ganzes Namenskomitee, was darüber entscheidet, welcher Name auf diese offizielle Liste aufgenommen wird und welcher nicht. Also wir sprechen hier gerade noch nur über den Vornamen, ne? Und bis 2019 war diese Liste auch ganz streng in männliche Namen und weibliche Namen geteilt. Also es war gesetzlich vorgeschrieben, dass man am Namen ablesen können muss, ob es sich jetzt um einen Mann oder um eine Frau handelt. Ihr könnt euch schon denken, was jetzt kommt. Es gab eine große Revolution im Land. Die Leute hatten keine Lust mehr auf dieses duale System. Und jetzt ist es tatsächlich so geregelt, dass es eine große Liste für alle gibt. Sprich, jeder Name steht jedem Menschen zur Verfügung. Also Eltern dürfen für ihr Kind einen Namen wählen. Und wenn man dann aber im Erwachsenenalter das Gefühl hat, dieser Name passt irgendwie gar nicht zu mir, dann darf man sich einfach einen anderen auswählen. Ich meine, man ist immer noch ein bisschen eingeschränkt, ne? Es gibt eine Liste nach wie vor. Aber sie ist zumindest etwas geöffnet worden. Das war es aber noch nicht. Es gibt tatsächlich eine Reihe von Menschen in Island, die einfach gar keinen Namen haben. Also keinen Vornamen. Ja, das ist echt ein ganz verrücktes Thema. Also ich habe einiges dazu gelesen und das kann eben vorkommen, wenn die Eltern jetzt einen Namen auswählen, der aber nicht auf der Liste steht und der auch von dem Komitee nicht zugelassen wird. Und dann muss man ja irgendwas in die Urkunde eintragen. Und dann hat sich das etabliert, dass man da einfach ganz stumpf Mädchen, also Stulker oder Junge, Drengo einträgt. Und diese Menschen haben dann auch wirklich Junge oder Mädchen als Vornamen. Es klingt aus, finde ich, deutscher Perspektive absolut verrückt. Ich meine andere Länder und so, ne? Aber ich bin zumindest dran hängen geblieben. Und wir haben ja noch nicht über die Nachnamen gesprochen. Also ich halte mich kurz, aber ich finde es halt irgendwie total interessant. Sowas wie klassische Nachnamen gibt es in Island nämlich nicht. Zumindest nicht so, wie wir sie kennen. Stattdessen kann man aus dem Nachnamen immer so die Familienkonstellation ablesen. So, angenommen, ein Mann namens Jon bekommt jetzt einen Sohn, dann heißt dieser Sohn mit Nachnamen Jonsson. Bekommt er eine Tochter, heißt diese Tochter mit Nachnamen Jonsdottir. Also es wird immer der Vorname des Vaters genommen und dann eben Son oder Dottir drangehängt. So, die Mutter, die jetzt aber diesen Vater geheiratet hat, behält auch den Namen ihres Vaters. Das hat jetzt zur Folge, dass eine vierköpfige Familie, bestehend aus Mutter, Vater, Sohn und Tochter, dass die alle einen unterschiedlichen Nachnamen haben. Also sowas wie einen Familiennamen gibt es einfach nicht. Und mit diesem Aspekt schließe ich das Thema jetzt auch ab. Es gab genau wie bei den Vornamen auch bei den Nachnamen eine Revolution, weil es gab ja jetzt schon wieder nur diese Zweiteilung in männlich und weiblich. Und deswegen gibt es jetzt ganz offiziell auch eine dritte geschlechtsneutrale Endung, Bur, das heißt übersetzt so viel wie Kind. Und die darf auch jeder benutzen. Also nicht-binäre Menschen können die nutzen, Leute, die einfach nicht wollen, dass man am Nachnamen schon ablesen kann, ob man sich als männlich oder weiblich identifiziert. Also zusammengefasst, Bur ist für alle da. Ja, und das war's. Das waren zwei Folgen Island. Wir haben on top auch noch wunderschöne Nordlichter gesehen. Da habe ich jetzt aber schon eine eigene Folge zu gemacht, deswegen habe ich das ausgelassen. Falls dich das interessiert, dann hör doch mal in die Folge vor dem ersten Teil rein. Also zwei Folgen vorher habe ich die Nordlichtfolge veröffentlicht. Und falls du auch schon mal in Island warst und mir jetzt vielleicht an irgendeiner Stelle widersprichst, das habe ich manchmal, da melden sich Leute und sagen, nee, also was du da erzählt hast, da teile ich deine Meinung einfach nicht, dann lass es mich gerne wissen. Also mir ist der Austausch sehr wichtig und mich interessiert das auch wirklich, wie andere Menschen andere Länder erleben. Also melde dich gerne bei mir über Instagram, ich freue mich von dir zu lesen. Und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge, wünsche ich dir jetzt einfach eine gute Zeit, mach's dir schön, ich hoffe, wir hören uns bald. Tschüss!